Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Dick oder dünn, weiß oder schwarz, arm oder reich, man kann die Menschen in ganz unterschiedliche Kategorien einteilen. Manche Unterscheidungen sind wichtig, andere sind eher nebensächlich oder möglicherweise sogar schädlich. Heute Morgen geht es uns um eine Kategorie, die sollte man nicht unterschätzen. Man kann die Menschen nämlich auch einteilen in Mutmacher und Miesmacher. Mutmacher gesucht ist das Thema. Und die Werkzeuge, die Mittel, mit denen wir Mut machen oder mies machen, können ja sehr vielfältig sein. Das können Worte sein, Blicke, Gesten, Schweigen. Wir haben viele Möglichkeiten, Mut zu machen, mies zu machen. Natürlich ist keiner von uns ein reinrassiger Mutmacher oder Miesmacher. Die Grenze verläuft wahrscheinlich mitten durch unser eigenes Herz hindurch, auch je nach Tagesform und Stimmung, ob wir mehr zu dem einen, mal mehr zu dem anderen neigen. Und doch, denke ich, gibt es in unserem Leben eine Grundtendenz. Wie fühlen sich die Leute, wenn sie von uns weggehen? Sind sie eher aufgerichtet und erhoben oder eher niedergedrückt, verärgert, kleinmütig, Mutmacher oder Miesmacher? Unser Predigttext schenkt uns heute Morgen die Bekanntschaft mit einem ausgesprochenen Mutmacher. Genauer gesagt mit einer Mutmacherin. Ihr Name ist Elisabeth. Sie tritt auf in der Anfangsphase der Weihnachtsereignisse. Dort erscheint sie auf dem Plan, dort übernimmt sie eine wichtige Aufgabe. Und dort gibt sie uns ein großartiges Vorbild. Und das ist die Frage, wie können wir uns als Mutmacher bewähren? Es ist bewegend, wenn Sie die Briefe des Apostel Paulus daraufhin einmal durchschauen, dann sehen Sie, dass er für Mutmachen am liebsten ein Wort oder eine Wortfamilie verwendet, die dann in der Lutherbibel meistens übersetzt ist mit erquicken. Also zum Beispiel schreibt er über den Onesiphorus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 16, der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und er hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Also er hat den Paulus im Gefängnis besucht. Als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Er hat mich oft erquickt. Er hat mich oft ermutigt, sagt Paulus. Und dann schreibt er einmal im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 32. Erst sagt er, kämpft, helft mir kämpfen durch eure Gebete und dann, damit ich mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke und ich durch die Gemeinschaft mit euch erquickt werde. Da steht eigentlich wörtlich, und ich zur Ruhe komme. Also ermutigen heißt, hat auch etwas damit zu tun, dem anderen zu helfen, dass er zur Ruhe kommen kann, dass er erquickt wird, dass er auftanken kann. Und noch ein Beispiel aus 1. Korinther 16, Vers 17 und 18, da sagt Paulus, ich freue mich über die Ankunft des Stephanos und Fortunatus und Achaikus, denn sie haben mir euch, die ihr nicht hier sein könnt, ersetzt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt, ermutigt. Ich bin so froh, dass die da sind. Ihr fehlt mir schon, aber die sind wenigstens da. Und sie haben mich so stark ermutigt. Und ein allerletztes Beispiel aus 2. Korinther 7, Vers 13, da sagt Paulus, wir haben uns gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquickt worden von euch allen. Als er bei euch war, ist er ermutigt worden. Das ist wunderbar, wenn man das über eine Gemeinde sagen kann. Diese Gemeinde ist eine Ermutigungsgemeinschaft. Und wenn einer da hinkommt, dann kann er auftanken, dann wird er aufgerichtet und dann begegnet ihm dort die Liebe des lebendigen Gottes. So will Gott auch uns gebrauchen, aufzurichten, zu stärken, andere und einander zu ermutigen. Und die Elisabeth bietet uns dafür ein ganz wunderbares Beispiel. Werden Sie sehen. Ist auch interessant, zwischen dem ersten Schock der Maria, als sie erfährt, sie soll plötzlich Mutter werden, obwohl sie noch mit keinem Mann zusammen gewesen ist. Sie soll auf diese ungewisse Wegstrecke jetzt ihren Lebensfuß lenken. Zwischen diesem ersten Schock und dem jubelnden Gebet am Ende dieses Kapitels Lukas 1. Zwischen diesen beiden Situationen. Was kommt dazwischen? Da passiert etwas ganz Entscheidendes, nämlich die Begegnung mit der Elisabeth. Und das überliest man so leicht. Wir haben ja letzten Sonntag diesen Text auch gewissermaßen ausgespart und wollen heute jetzt diese Lücke im Lukas-Evangelium schließen. Deswegen ist es gut, dass wir diesen Sonntag noch haben. Ja, über den Zacharias, das ist ganz berühmt, diese Geschichte, wie er im Tempel ist und die Botschaft über diesen Sohn empfängt, der da der Vorläufer des Messias werden soll, das ist bekannt und groß. Und auch diese andere Begebenheit über die Maria, wie sie erfährt, dass sie einer Jungfrauengeburt gewürdigt werden soll, auch das ist sehr bekannt. Aber dieser Text dazwischen mit der Elisabeth, der ist so wichtig und wird doch so oft übersehen. Und wir wollen das jetzt gewissermaßen nachholen. In Lukas 1, Abvers 5 erfährt Zacharias, dass er und seine Frau Elisabeth, obwohl sie schon alt sind, noch einen Sohn bekommen sollen. Und dass das Johannes der Täufer sein wird, der Vorläufer des Messias. In Lukas 1, Abvers 26 teilt Maria, der Bote Gottes, mit, wie ihr ganzes Leben durcheinander gewirbelt werden soll, jetzt durch diese Jungfrauengeburt. Und dazwischen diese Begegnung mit der Elisabeth. Wissen Sie, in der heimeligen Weihnachtsstimmung und im Kerzenschein, da wirken die Personen der Weihnachtsgeschichte auf uns oft so harmonisch, so unangefochten, so in sich ruhend. Aber dieser Eindruck geht eher auf unsere Weihnachtsstimmung und auf unsere Brille zurück, als auf die Quellen selbst. Denn was ist mit Zacharias? Zacharias kommt in eine tiefe Krise und er verstummt für 9 Monate. Das ist nicht viel Heimliches, was wir da sehen. Maria ist mit dieser Nachricht des Engels eigentlich überfordert. Die sind eigentlich alle überfordert, die da in das Weihnachtsgeschehen reingezogen werden. Und das ist doch auch klar, hier wird die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits plötzlich fließend. Hier bricht plötzlich eine sichtbare Wirklichkeit in den Alltag dieser Menschen ein, mit der sie auch nicht so ohne weiteres fertig werden, die ihnen genauso unvertraut war, wie sie uns unvertraut wäre. Die haben auch nicht jeden Tag einen Engel gesehen. Das ist ein einmaliges, weltenstürzendes Ereignis, was sich da anbahnt. Im Alten Testament wird schon deutlich, die ganze Weltgeschichte läuft im Grunde genommen auf diese Epoche zu, auf diese paar Jahre, in denen Jesus hier sein wird. Da bricht die Ewigkeit massiv ein in unsere Zeit. Und alle, die unmittelbar beteiligt sind, sind damit überfordert. Das war ausgesprochen schwierig, auch für deren Lebensgefühl, auch für deren Weltbildvorstellung. Das war alles ganz, ganz schwierig. Und es ist ein großer Irrtum. Und ein historischer Kurzschluss, wenn wir Nachgeborenen das übersehen und denken, naja, für die war das ja ganz selbstverständlich mit all den Wundern und was da geschah, die waren eben etwas weniger entwickelt und aufgeklärt, das ist dummes Zeug, Entschuldigung. Und es war ganz besonders schwer für wen? Für Maria. Für Maria, die mit ihrer ganzen Existenz, ja, die auch mit ihrem Frausein in dieses Geschehen mit hineingezogen wurde. Also enger geht's ja nun nicht mehr. Und deswegen braucht Maria in besonderer Weise Ermutigung, sie braucht Bekräftigung, sie braucht Hilfestellung. Und das haben wir am letzten Sonntag ja schon gesehen, wie schon in dieser ersten Stunde, als Gottes Bote, der Maria diese umwerfende Nachricht mitteilt, da gibt er ihr einen interessanten seelsorgerlichen oder pädagogischen Hinweis. Da sagt er nämlich, wir hatten das letzten Sonntag gelesen in Lukas 1, Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und sie ist jetzt im 6. Monat, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das war schon der Hinweis des Engels und die Maria nimmt das nun auf. Und dann hat sie es offenbar sehr eilig, diese Elisabeth zu besuchen. Das ist ganz deutlich. Dort, wo unser Predigttext beginnt, da heißt es, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen. Also es ging gleich los. Sie hat nicht lange gezögert. Sie hat sich nicht lange offenkundig beraten mit ihren Eltern, mit dem Josef oder wie auch immer. Es ging gleich los und sie ging, dann steht hier dieser Ausdruck, eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda. Und jetzt sind wir mittendrin in unserem Text. Und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vom Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und dann kommt das Magnificat, dieses Lobgebet der Maria. In diesen Tagen, eilends, warum eigentlich so eilend? Was treibt die Maria? Nun, ich denke, sie braucht erstmal eine Vertrauensperson, um sich auszusprechen. Und keiner wäre besser geeignet gewesen für dieses Gespräch von Frau zu Frau als Elisabeth. Sie waren verwandt. Elisabeth war entsprechend älter. Und Elisabeth war in einer ähnlichen Situation wie Maria. Nicht in der gleichen, bei ihr war es keine Jungfrauenschwangerschaft. Aber sie war eben nach lange während der Unfruchtbarkeit im hohen Alter noch mit ihrem Mann zusammen mit einem Kind beschenkt worden. Kein anderer hätte wahrscheinlich Maria in dieser Situation besser helfen können als Elisabeth. Und Maria drängt es nun, zu ihr hinzukommen. Sie will diese ganzen Gedanken, die sie umtreiben, loswerden. Sie braucht Vergewisserung. Sie muss die Situation auch klären für sich. Maria war eine sehr, sehr junge Frau, fast noch ein Mädchen. Und ja, sie war auch in einer nicht ganz ungefährdeten Situation. Wenn das stimmte, schwanger mit einem Kind, als verlobte Frau und dann noch das Kind von dem, nicht von ihrem Verlobten, man hätte sie steinigen können. Und man hätte sie als Hure in der Öffentlichkeit an den Pranger stellen können. Und so weg aus Nazareth erstmal. Diese Reise wird wahrscheinlich so 3 bis 4 Tage gedauert haben. Etwa 120 Kilometer vom Norden in Nazareth, in das Gebirge in Judäa. Und wir können uns vorstellen, dass Maria ziemlich erschöpft war, als sie dann endlich bei ihrer Verwandten eintraf. Das berichtet Vers 40. Und sie kam in das Haus und begrüßte Elisabeth. Und endlich konnte sie Elisabeth sehen und mit ihr sprechen. Und das Interessante ist, schon als Person war ja Elisabeth eine lebendige Bestätigung. Der allmächtige Gott kann auf wundersame Weise bewirken, dass eine Frau schwanger wird, selbst wenn die äußeren Rahmenbedingungen dafür so gut wie unmöglich scheinen. Dafür war Elisabeth das lebende Beispiel. Und sie war, wie wir aus Vers 26 gesehen haben, schon im 6. Monat, also da sah man auch schon ein bisschen was von den körperlichen Veränderungen, die an ihr vorgegangen sein dürften. Und das war schon die erste Form der Bekräftigung, die Elisabeth der Maria gibt. Und ich nenne das, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens die persönliche Bestätigung, die Elisabeth der Maria hier gibt. Allein durch diese Begegnung sieht Maria, Mensch, es stimmt wirklich. Sie ist schwanger. Elisabeth ist schwanger. Unvorstellbar. Damals waren die Kommunikationsbedingungen ja noch sehr verschieden von unseren heute. Die haben nicht jeden zweiten Tag miteinander telefoniert, die beiden. Es ist hochwahrscheinlich, dass Elisabeth und Maria, seitdem die Schwangerschaft der Elisabeth begonnen hatte, einander nicht mehr begegnet waren. Maria hatte das wahrscheinlich irgendwie gehört mit der Schwangerschaft, aber offenkundig war das erst durch den Boten Gottes ihr hier richtig deutlich gesagt worden. Tja, und dann steht hier in Vers 14, und sie kommt dahin und sie begrüßen sich. Und wenn dort im Orient es heißt, sie begrüßten einander, dann müssen wir das etwas anders uns vorstellen, als wenn wir uns eben mal so kurz begrüßen. Wir sind ja schon froh, wenn noch ein Handschlag zustande kommt oder dann so, hi, schön, dass du da bist. Also im Orient, wenn man sich dann begrüßte, geschah das etwas aufwendiger. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel im 2. Buch Mose. Als Mose besucht wird von seinem Schwiegervater, da heißt es in Vers 7, 2. Mose 18, Vers 7, da ging Mose hinaus dem Schwiegervater entgegen und neigte sich vor ihm und küsste ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen getan hatte. Und das ist, verstehen Sie, begrüßen im Orient, dass man sich Zeit nimmt füreinander. Das kann ein paar Stunden dauern, sich zu begrüßen, dass man sich so richtig zur Kenntnis nimmt. Man hat sich ja auch nicht gerade vor 3 Stunden die letzte E-Mail geschrieben. Man muss erstmal austauschen, die wichtigsten persönlichen Ereignisse. Und Maria und Elisabeth werden bestimmt diese auffälligen Gemeinsamkeiten, die ihre Biografie jetzt durcheinander gebracht haben, ausgetauscht haben. Mensch, du bist schwanger, ich bin schwanger. Wie war es bei dir? Wie war es bei mir? Ja, dieser Bote Gottes, klar, der war bei mir auch seltsam. Verstehen Sie, die beiden reden erstmal miteinander, sie begrüßen sich. So, und schon diese erste Begegnung, das muss für Maria eine ganz starke Bestätigung gewesen sein. Was Gott verspricht, das hält er auch. Was Gott verspricht, das hält er auch. Er hatte das dem Zacharias im Tempel versprochen und es war wenige Tage später wirklich eingetroffen. Er hatte das mehr als 400 Jahre vorher durch den Propheten Maleachi versprochen, dass ein Vorläufer des Messias kommen würde. Und es war jetzt eingetroffen. Was für eine Ermutigung für Maria. Gott hat die Macht, auch außergewöhnliche Verheißungen einzulösen. Und so wird Elisabeth allein schon durch ihre persönliche Situation zu einer Ermutigung für die jüngere Verwandte. Und liebe Leute, ich denke, das war dringend nötig. Denn Maria war ja noch viel jünger, viel unerfahrener, viel unreifer als Elisabeth. Und Es war auch noch viel dramatischer, was sich in ihrem Fall ereignet hatte. Das eine, das war sozusagen ein später Kindersegen bei Elisabeth und Zacharias. Bei Maria war es etwas, was nie vorher so da gewesen war, eine Jungfrauengeburt. Umso wichtiger war da schon, dass Elisabeth mit ihr reden konnte als persönliche Bestätigung. Ja, und dann passiert das Nächste. Auf die persönliche Bestätigung folgt zweitens die physische Bestätigung. Zweitens die physische Bestätigung, also die körperliche Bestätigung. Lesen Sie, wie das hier beschrieben ist in Vers 41. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und dann nochmal in Vers 44, da sagt Elisabeth, denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Wissen Sie, ehrlich gesagt bin ich froh, dass dieser Text ausgerechnet im Lukas-Evangelium steht. Denn der Verfasser ist von Berufs wegen immerhin Arzt. Also wenn einer sich auskannte, dann Lukas. Und ausgerechnet in diesem Evangelium, achten Sie mal drauf, wenn Sie Ihr Neues Testament lesen, werden immer wieder interessante medizinische Details so im Nebensatz quasi erwähnt. Kindsbewegung im Mutterleib. Nun, das ist prinzipiell noch nicht so außergewöhnlich. Das machen wohl alle Eltern, dass sie ab und zu mal so horchen und fühlen, bewegt sich da was? Und manchmal merkt man da auch wirklich was sich bewegt. Aber offenkundig war in diesem Fall die Bewegung besonders heftig. Und sie war, wie Elisabeth sagt, Ausdruck einer, ja, wenn ich so formulieren darf, einer pränatalen Freude. Einer vorgeburtlichen Freude dieses da heranwachsenden Johannes des Täufers. Das war zumindest die Interpretation von der Elisabeth. Das Kind hüpfte vor Freude in meinem Leibe, als es deine Stimme hörte. Nun gut, hätte nur Elisabeth das gesagt, dann hätte man das vielleicht noch lächelnd zu den Akten legen können, so als die etwas übertriebene und leicht überspannte Behauptung einer unerfahrenen alten Mutter. Was haben nicht Mütter, aber zugegebenermaßen auch Väter, ihren Kindern schon alles für Wundertaten und Geniestreiche unterstellt? Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Wäre es nur Elisabeth gewesen? Und das ist interessant hier, dass Lukas, der Mediziner, dieses Detail nicht höflich außer Acht lässt, sondern dass er es sogar zweimal notiert, in Vers 41 und Vers 44. Das müssen wir ernst nehmen, wir kommen da nicht drum herum. Und wenn man das erstmal ernst nimmt, wissen Sie, dann kommt auch wieder eine andere Tatsache in den Blick, die in Vers 15 schon stand. Da wurde nämlich über dieses Baby Johannes den Täufer Folgendes gesagt. Als der Bote seine Geburt dem Zacharias ankündigt, da heißt es in Lukas 1, Vers 15, er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sehen wir, wozu das führt. Und dann von da an, vom Mutterleib an, wird das gesamte Leben dieses Menschen, gewissermaßen vom Mutterschoß bis zum Kerker des Despoten, von der Wiege bis zur Bahre, vom Mutterschoß bis zur Bahre, wird dann sein Leben bestimmt sein, auf den hinzuweisen, der nach ihm kommt. Und dieser Dienst Johannes des Täufers beginnt in dieser besonderen Art schon sehr früh, schon im Mutterleib. Es hüpfte vor Freude im Leibe, als es deine Stimme hörte. Und für Maria, die das nun von Elisabeth erzählt bekommt, ist das wieder eine ganz wichtige Bestätigung. Also in diesem Falle eine physische Bestätigung, eine körperliche Bestätigung. Der Sohn, den Gott dir geschenkt hat, das wird wirklich ein ganz besonderes Kind werden. Und nun stellen Sie sich diese beiden schwangeren Frauen mal vor. Beide in einer emotional aufgewühlten Situation. Da ist einmal Elisabeth, die Ältere, die hat vor gut einem halben Jahr erfahren, dass sie trotz ihres Alters doch noch, und das heißt zum ersten Mal, schwanger werden soll. Und seitdem ist das alles eingetreten, seitdem ist ihr Alter zu Hause verstummt. Ne? Der muss ja neun Monate schweigen. Das war vielleicht manchmal angenehm für sie, manchmal aber auch nicht. Sie hätte sicherlich auch gern mit ihm geredet. Die beiden Eheleute waren fromm. Sie hatten mit Sicherheit in ihrem Alten Testament gelesen, was in Malachi 3, Vers 1 stand. Und sie begriffen, Mann, das sind wir. Verstehen Sie, was das für ein Priester, der sich in der heiligen Schrift des heiligen Gottes auskennt, der Malachi 3 wahrscheinlich auswendig kannte, bedeutet, wenn er plötzlich zu begreifen beginnt, was da steht, das meint den Sohn, den meine Frau jetzt empfängt. Das ist muss man auch erstmal verarbeiten. Elisabeth und dann Maria. Maria, diese noch sehr junge Frau. Und sie werden zusammen in der Bibel gelesen haben, die beiden. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. 3 Monate war Maria ja da. Und Sie werden bestimmt gelesen haben, Jesaja 7, Vers 14. Viele Künstler haben Maria dargestellt mit dem Finger auf Jesaja 7, Vers 14, wo der Prophet 700 Jahre und länger vorher angekündigt hatte, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und in dem ist Gott mit uns. Und Elisabeth wird gesagt haben, schau, das bist du. Schau, das bist du. Und ich kann mir gut vorstellen, Sie werden auch 1. Samuel 2 gelesen haben. Die Geschichte von Hannah. Das war ja mehr als 1000 Jahre vorher passiert. Hannah, die auch als unfruchtbar galt und die dann in den Tempel geht und Gott von Herzen bittet um ein spätes Kind und dann wird ihr klein Samuel geschenkt. Und als klein Samuel auf die Welt kommt, geht die Hannah zum Tempel und ein Lobgesang kommt aus ihrem Herzen und aus ihrem Mund, weil sie den allmächtigen Gott für sein Eingreifen ehrt. Ich kann mir vorstellen, die beiden werden bestimmt 1. Samuel 2 auch zusammen gelesen haben. Und das war ja nun der Situation der Elisabeth sehr nahe so. Und Elisabeth wird so zur Seelsorgerin, zur Mutmacherin für Maria. Eine bewegende Situation. Und schon hier im Privathaus des Priesterehepaars, wo in 3 Monaten etwa die Wiege von Klein Johannes stehen wird, da klingt dann schon an, wie die erwachsenen Söhne der beiden gut 30 Jahre später übereinander reden werden in aller Öffentlichkeit. Das klingt hier gewissermaßen schon an. Und gut 30 Jahre später werden die beiden erwachsenen Söhne, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sie werden dann endgültig beweisen, dass die beiden Mütter nicht gesponnen haben, dass Gott wirklich zu ihnen geredet hat und dass sie Gottes Boten auch wirklich richtig verstanden hatten. Und es wird dann später im Leben von Elisabeths Sohn diese bewegende Szene geben, kurz bevor man ihn ins Gefängnis wirft, kurz bevor man ihn in diesen Kerker wirft, wo er dann irgendwann brutal ermordet wird und sein Kopf auf einem silbernen Tablett im wahrsten Sinne des Wortes dem Herrscher präsentiert werden wird, wo er kurz vorher dieses sagt, das steht im Johannesevangelium Kapitel 3, Abvers 28, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt, sagt Johannes der Täufer. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Das ist das Bild von der Hochzeit. Er sagt, Christus ist der Bräutigam, er hat die Braut, ihm gebührt alle Ehre und Aufmerksamkeit. Und dann fügt er hinzu, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er, Christus, muss wachsen. Ich, Johannes, aber muss abnehmen. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. So wird's der Sohn von Elisabeth dann sagen über den Sohn von Maria. Dazu ist mein Leben da, hinzuweisen auf den Jesus. Und das begann schon auf wundersame Weise im Mutterleib. Und umgekehrt, auch der andere Sohn, auch der Sohn der Maria, wird dann später über Johannes den Täufer sprechen. Und was er unter anderem über Johannes den Täufer sagen wird, hat Bruder Nordsieg uns vorhin vorgelesen. Jesus wird unter anderem sagen, wir können das jetzt nicht im Einzelnen auslegen, ich will es nur noch mal vorlesen, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Er ist der größte aller Menschen im Alten Testament, denn er gehört ja noch zum Alten Testament, denn er ist mein Vorläufer. Er ist derjenige, der dem Messias den Weg bereitet hat. Und dieses große Lebensthema des Täufers beginnt schon hier im Mutterleib. Natürlich, die beiden Frauen konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht alle diese Einzelheiten verstehen. Aber ich bin sicher, sie haben schon eine Menge verstanden. Sie haben schon eine Menge verstanden. Sie kannten so viel vom Alten Testament. Und in diesen aufwühlenden Tagen war das für Maria eine zweite wichtige Bestätigung, diese physische Bestätigung. Ja, dass schon im Mutterleib der Herold vor Freude tobte gewissermaßen und Maria deutlich wurde, dieses Kind, was ich bekommen werde, das wird eine ganz besondere, ja eine entscheidende Rolle spielen in der Geschichte Gottes. Der Engel, der mich aufgesucht hat vor einigen Tagen in Nazareth, der hat nicht gelogen. Und ich habe diesen Engel auch nicht falsch verstanden. Und ich kann diesen Weg jetzt getrost gehen. Es wird richtig werden. Ich habe mich nicht getäuscht. Ich habe mir nichts eingebildet. Ich kann Schritt für Schritt getrost weitergehen und Gott wird alles zum Ziel führen. Das war die zweite Bestätigung, die physische. Und damit nicht genug. Am Ende schließlich gibt Gott durch Elisabeth der Maria noch eine dritte Bestätigung. Und das ist nach der persönlichen und der physischen Bestätigung drittens die prophetische Bestätigung. Das ist im Grunde genommen die wichtigste. Schauen Sie, dieses Detail, was man so leicht überliest, da steht, und Elisabeth in Vers 41 wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist schon mal auffällig, denn vor Pfingsten ist es ja nicht so wie danach, dass jeder Christ mit der Bekehrung den Heiligen Geist bekommt. Vor Pfingsten war das immer etwas Besonderes. Wenn von einem Menschen gesagt wurde, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann war das im normalen Fall ein Ausrufezeichen so. Was er jetzt sagt, das sagt er direkt in der Autorität Gottes. Jetzt kommt quasi eine Offenbarung Gottes. Jetzt spricht Gott durch diese Person. Und dann geschieht noch etwas, was Elisabeths Autorität unterstreicht. Hier steht wörtlich, sie schrie auf mit lautem Ruf. Als sie das dann sagt, dann ruft sie. Also das ist nicht so, dass die beiden Damen mal über eine Tasse Tee hinweg so ein bisschen ihre Erfahrungen austauschen. Die waren ja nur zu zweit. Sie hätte doch ganz ruhig reden können und ihr das so im Nebenbeiverfahren gewissermaßen mitteilen können. Aber hier steht ausdrücklich, sie schrie laut auf. Sie steht da vor der Maria und sie ruft. Und der Heilige Geist erfüllt sie, heißt es. Das heißt, hier redet wirklich Gott durch die Elisabeth. Und das wird unterstrichen durch diese besondere äußere Form. Eigenartig. Und dann kommt eben die entscheidende, die prophetische Bestätigung für Maria. Und sie rief laut, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vom Herrn. Hier müssen wir genau hingucken. Was Maria hier zugesprochen wird, ist nicht eine besondere Würde, etwa im Sinne einer Himmelskönigin, wie es dann später die katholische Kirche gelehrt hat, sondern es geht hier um ein besonderes Glück, um ein besonderes Vorrecht. Maria, du bist gesegnet. Maria, du kannst froh sein. Und jetzt die Frage, woher rührt diese besondere Situation? Warum kannst du dich so als besonders von Gott beschenkt betrachten? Darum, weil du den wichtigsten und größten Menschen zur Welt bringen wirst, der je über diese Erde ging. Gepriesen seist du. Du kannst froh sein, Maria. Verstehen Sie, das ist nicht göttliche Anbetung, die hier in diesem Wort steckt. Das griechische Wort heißt eulogeo. Und wenn dieses Wort verwendet wird im Neuen Testament, dann ist das oft auf Menschen bezogen. Also etwa in Lukas 6, Vers 28, da steht das gleiche Wort, da heißt es, segnet die euch verfluchen. Da ist es bezogen auf die Feinde, dieses Wort. Segnet die euch verfluchen. Oder eulogeo in Lukas 9, Vers 16, da segnet Jesus das Brot beim Tischgebet. Das ist also ein Stück Brot, was gepriesen, was gesegnet wird. Es kann auch auf Gott bezogen sein. Aber dann muss das immer durch den Zusammenhang deutlich werden. Und nur weil das Wort alleine dort steht, darf daraus nicht geschlossen werden, dass es um eine göttliche Huldigung gewissermaßen geht. Und so ist es hier auch bei Maria. Es ist auf einen Menschen bezogen. Du kannst froh sein, Maria, was dir geschenkt ist von Gott. Und natürlich kann das Wort auch auf Gott selbst angewendet werden. Das geschieht dann im nächsten Halbsatz. Da wird es auf Jesus angewendet. Und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Besonders beschenkt ist der, der dann kommt, der jetzt heranwächst in deinem Leib. Das wird der Sohn Gottes sein. Der wird ohne Sünde sein. Der wird all die Machtfülle haben, die Gott in ihn hineingelegt hat. In jedem Fall, auch wenn das keine Vergöttlichung Mariens ist, ist das hier eine unerhört starke Ermutigung, die ihr Elisabeth mit dieser prophetischen Bestätigung gibt. Du hast dir nichts eingebildet, Maria. Du hast dir nichts angemaßt. Du hast da auch nichts durcheinander gebracht. Du wirst wirklich Gottes Sohn gebären. Ja, Gottes Sohn. Und schon hier finden wir ein eindeutiges Bekenntnis zur Gottheit Jesu. Elisabeth sagt nämlich, das ist auch wieder so ein Spitzensatz, wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Meines Herrn, du trägst meinen Herrn in dir. Und da steht im Griechischen das Wort Kyrios. Und was bedeutet Kyrios im Neuen Testament? Das bedeutet Gott. Verstehen Sie, im Alten Testament, da war der wichtigste Name für Gott. Welcher Name? Yahweh. Der Eigenname Gottes, Yahweh. Und es gab so etwa 250 vor Christus dann eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Da hat man das Hebräische ins Griechische übersetzt. Und wissen Sie, wie das griechische Alte Testament Yahweh übersetzt? Mit Kyrios. Kyrios, das ist der klassische Gottesname. So, und im Neuen Testament wird dann Kyrios auch ganz gezielt verwendet. Für Gott. Und in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums, also Lukas 1 und Lukas 2, da taucht Kyrios allein 25 Mal etwa auf, bezogen auf Gott, den Vater. Also etwa in der Weihnachtsgeschichte, ganz berühmt, der Engel des Kyrios trat zu ihnen und die Klarheit des Kyrios umleuchtete sie. Es wird auf Gott bezogen. Ganz eindeutig, Kyrios ist Gott. Und jetzt sagt Elisabeth, bezogen auf Jesus, der da im Leib der Maria heranwächst, wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Kyrios, meines Gottes zu mir kommt? Das ist ein großes Bekenntnis zur Gottheit Jesu, das die Elisabeth hier ablegt. Eine weitere unerhörte Bestätigung für Maria. Du bist die Mutter meines Gottes. Jesus ist Gott und darum freut sich dessen Vorläufer schon im Mutterleib. Als die Stimme deines Grußes erhörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und folglich, Maria, kannst du ganz getrost sein und ganz gewiss und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vom Herrn. Und dieses Wort selig, was da steht, Makarios, ist auch wieder interessant. Das ist nicht eine Seligsprechung. Nach dem Motto, selig gesprochen bist du, Maria, als besondere Heilige. Sondern dieser Begriff Makarios ist ein ganz bekannter Begriff aus den Seligpreisungen, aus Matthäus 5. Und dort ist das auch auf andere Christen bezogen, also nicht nur auf Maria, im Sinne einer besonderen Seligsprechung. Da heißt es zum Beispiel, selig sind die geistlich Armen. Also selig sind die, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind. Denn sie kriegen Vergebung, ihnen gehört das Himmelreich. Also selig werden Menschen genannt, die in einer bereinigten Beziehung zu dem lebendigen Gott stehen. Und nicht Leute, die in einer besonderen Weise nun als göttliche Heilige angebetet werden oder zu denen man, die man anrufen sollte. Und so heißt es hier auch bei Maria, selig bist du, froh kannst du sein, glücklich zu bepreisen. Maria, du bist zu beglückwünschen, was Gott dir geschenkt hat. Und das, wozu du am meisten zu beglückwünschen bist, worüber du dich am meisten freuen kannst, ist, dass du glauben darfst. Verstehen Sie, Maria hat in ihrer Würde, in ihrem Rang keinen Vorrang vor anderen Christen. Sie hat in ihrem Wesen keinen Qualitätsvorsprung. Sie ist nicht Miterlöserin oder ohne Erbsünde oder die Mittlerin gar zu Christus. Das ist sie alles nicht, das wollte sie auch alles nicht sein, auch wenn es der neue Papst vor kurzem wieder stark betont hat. Nein, das sagt die Bibel so nicht. Das hat mit der wirklichen Maria nichts zu tun. Wozu Gottes Bote sie beglückwünscht, ist etwas anderes. Sie hat dem Wort Gottes geglaubt. Und darin kann uns die Maria, uns allen, ein gutes Beispiel geben, ein gutes Vorbild. Ich bin ein Sünder, aber der Herr hat mich gerettet. Und so wird sie es dann ja später in ihrem Magnificat auch beten in Vers 46. Mein Heiland, wird sie sagen, mein Retter, dir danke ich. Wir haben das am letzten Sonntag gesehen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Was für eine großartige Ermutigung und Bestätigung hat Elisabeth der Maria hier in diesen Tagen und Wochen und 3 Monaten gegeben. Jawohl, Gottes Bote hat dir die ganze Wahrheit gesagt. Eine dreifache Bestätigung. Dabei einmal diese ganz persönliche Bestätigung. Durch ihr eigenes Beispiel. Gott kann auch unter Bedingungen, die uns unmöglich erscheinen, ein Baby schenken. Und dann war da zweitens diese physische Bestätigung. Dieser eigenartige Freudensprung im Mutterleib, mit dem Johannes schon in der Embryonalentwicklung das tat, was dann sein ganzes Lebensthema werden sollte. Nämlich mit Freuden auf Christus hinweisen. Und schließlich, und das war das Wichtigste und Eindeutigste, dann die prophetische Bestätigung. Der Sohn, Maria, den Gott dir schenkt, das ist auch mein Gott, mein Herr, mein Kyrios. Und Gott wird alles Wirklichkeit werden lassen, was er über den gesagt hat. Du kannst ganz getrost sein, es wird alles gut werden. Sei froh und sei dankbar, dass du dem Wort Gottes geglaubt hast. Und lass das nicht los. Bleib auf dem Weg, Maria, und halte dran fest. Und erst danach setzt Maria dann mit ihrem Magnificat an. Verstehen Sie, das ist, endet hier dieses Gespräch in 45 und in Vers 46 geht es dann los. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Und dann kommt das ganze Magnificat. Erst hier. Es ist nicht gesagt, wann genau dieses Magnificat gebetet wurde, ob noch am selben Tag, als sie sich begegneten oder ein paar Tage oder Wochen später, das wird hier nicht gesagt. Aber auffällig ist noch was. Ich kann das jetzt nicht mehr im Einzelnen auslegen, müssen wir mal an anderer Stelle machen. Aber auffällig ist noch etwas. Als Maria dieses Magnificat betet, da lehnt sie sich an Worte aus 1. Samuel 2. Nämlich an Worte, die Hanna gebetet hatte, kurz nachdem sie den Samuel bekommen hatte. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Frauen das studiert hatten zusammen, dass das ihr Denken auch immer stärker geprägt hatte. Und dann bricht es in ihrem Magnificat wieder hervor, diese Hinweise auf das Gebet der Hanna mehr als 1000 Jahre früher. Das ist wirklich bewegend. In diesem Gebet ist dann alle Ungewissheit und alle Verzagtheit der Maria wie weggewischt. Lesen Sie das nochmal zu Hause heute. Da spricht die strahlende Gewissheit durch. Da ist nur noch frohe Gewissheit. Das kann ihr nur Gott geschenkt haben. Aber um sie dahin zu bringen, hat der gnädige Gott diese Elisabeth gebraucht, als Mutmacherin für ihre junge Cousine. Und darin soll die Elisabeth uns allen ein Vorbild werden, durch diesen Anschauungsunterricht. An ihrem Sohn, an Johannes dem Täufer, da können wir lernen, was es heißt, Wegweiser auf Christus hin zu sein. Das lernen wir an ihrem Sohn. Wegweise auf Christus hin. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Und das hat wohl niemand sinnenfälliger ausgedrückt als Matthias Grünewald mit dem Isenheimer Altar und dem Johannes, dem Täufer, mit dem langen, ausgestreckten Zeigefinger, der auf Christus, den Gekreuzigten, hindeutet. Das lernen wir an Johannes, dem Täufer. An seiner Mutter, an Elisabeth, sollen wir erkennen, was das heißt, Mutmacher zu werden. Mutmacher für meinen Nächsten. Natürlich, die Mittel und Instrumente, mit denen das heute geschieht, sind zwangsläufig andere als in der speziellen Situation damals. Wir haben weder springende, ungeborene Kinder zur Verfügung, noch können wir prophetisch reden. Die Bibel ist abgeschlossen, aber diese abgeschlossene Bibel steht uns ganz zur Verfügung. Damit können wir auch wunderbar ermutigen. Nein, die Mittel sind im Einzelnen vielleicht andere, aber die innere Haltung, die Motivation, die Geduld, die Liebe, mit der Elisabeth die Maria ermutigt hat, die sollten auch uns kennzeichnen. 3 Monate ist Maria dann noch in Elisabeths Haus geblieben. Und dann heißt es am Ende hier in Vers 56, und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Na klar, dann war Elisabeth im 9. Monat, dann ging es dort mit der ganzen Unruhe und Aufregung der Geburt weiter. Und Maria war dann auch immerhin schon so etwa im 3. Monat und musste auch sehen, dass sie langsam nach Hause kam, um sich auf ihre Zeit der Entbindung vorzubereiten. Aber sie geht zurück als eine andere, als sie zu Elisabeth gekommen ist. Jetzt ist sie vorbereitet, jetzt ist sie ermutigt, jetzt ist sie gestärkt, weil Gott sie zu der richtigen Mutmacherin geführt hat. Jetzt ist sie gerüstet für die Aufgabe, die Gott ihr zugedacht hat. Und der Theologe Adolf Schlatter hat das so schön ausgesprochen. Er hat gesagt, es werden noch viele schwere Wege für Maria folgen. Aber zuerst hat sie die Freundlichkeit der göttlichen Fürsorge gekostet, die ihr Erquickung und Stärkung bereitete. Sie hat die Freundlichkeit der göttlichen Fürsorge gekostet, die ihr Erquickung und Stärkung bereitete. Und um das zu geben, gebrauchte Gott die Elisabeth. Liebe Gemeinde, bitte halten wir das doch fest. Bitten wir doch Gott, dass wir das wirklich mitnehmen können. Mitnehmen in unsere Familien, mitnehmen auch in die nächste Zeit, die in der Gemeinde auf uns zukommt. Lasst uns füreinander Mutmacher sein. Dazu will uns Gottes Wort gerade durch Elisabeths Beispiel ermutigen. Und das könnten wir uns doch jeder mal für sich in einer stillen Stunde als eine ganz ehrliche Testfrage stellen. Bin ich ein Mutmacher? Ist das die Grundausrichtung meines Lebens? Sind wir als Gemeinde eine Ermutigungsgemeinschaft? Verstehen Sie, das ist keine psychologische Kategorie, dass man sich mal so mit Therapeutenstimme ein bisschen gut zuredet. Das ist nicht gemeint, sondern das ist die Frage nach der Ausrichtung unseres Herzens. Wie begegne ich diesen Menschen, die der lebendige Gott mir an die Seite gestellt hat? An die Seite gestellt in meiner Familie, an die Seite gestellt auch in meinem Arbeits- und Freundeskreis, an die Seite gestellt nicht zuletzt hier in unserer Gemeinde. Wie begegnen wir einander? Drehe ich mich ständig nur um mich selbst und achte peinlich darauf, dass ich ja nicht zu kurz komme und dass mich ja keiner schief anguckt und dass ich immer die nötigen Streicheleinheiten kriege, die ich brauche und suche das und fordere das und erwarte das? Ist das meine zweite Natur? Ist das sozusagen der normale Reflex, der immer gleich kommt? Oder bin ich geleitet von diesem inneren Anliegen, dass ich erstmal dem anderen Mut machen will? Lasse ich diese Elisabeth als mein Vorbild gelten? Dass ich Mut mache, dem anderen, dem Wort Gottes zu vertrauen. Du kannst dem Wort Gottes doch vertrauen. Dass wir Mut machen, einander wirklich uns ganz in den Dienst für Gott hineinnehmen zu lassen. Die Elisabeth hat die Maria ermutigt. Geh diesen Weg mit Gott mit. Lass dich ganz vereinnahmen von ihm. Es ist ein guter Weg, den er mit dir geht. So wollen wir einander ermutigen. Geh mit auf dem Weg, den Gott dich führt. Lass dich ganz in seinen Dienst hineinnehmen. Er wird es recht machen. Es lohnt sich. Hab keine Angst. Vertraue ihm. Und dann wollen wir doch auch einander Mut machen, in den alltäglichen Schwierigkeiten mit Gott zu rechnen. Auch in den alltäglichen Problemen auf seine Verheißung zu trauen. Und wir wollen einander Mut machen, auch Krankheiten auszuhalten. Und zu wissen, auch da ist er da und es muss alles an ihm vorbei und er macht es recht. Wollen wir doch Gott darum bitten, dass er uns hilft, Mutmacher zu werden füreinander. Wir können uns nicht hinstellen und laute prophetischen Reden halten wie Elisabeth. Aber wir haben etwas anderes. Wir haben das schriftliche Wort Gottes mit all seinen verbrieften Verheißungen. Das haben wir. Und wir haben Zeit, die Gott uns anvertraut, die wir einsetzen können füreinander. Und wir haben ein Telefon, mit dem wir anrufen können. Einen, der ermutigt und beraten und getröstet werden muss. Und die meisten von uns haben Computer und können E-Mails schreiben. Und auch mit E-Mails ermutigen, Kontakt halten. Wir haben Autos, die wir nutzen können, um andere aufzusuchen, in ihrer Traurigkeit vielleicht. Wir haben einen Verstand, um gründlich nachzudenken, wo unsere Glaubensgeschwister und unsere Familienmitglieder Ermutigung vielleicht brauchen. Wir haben hoffentlich Taktgefühl und Einfühlungsvermögen, das es uns ermöglicht, auch uns in den anderen hineinzuversetzen und zu fragen, was braucht er, wie wird er das jetzt empfinden, wie wird diese Situation aus seiner Perspektive möglicherweise aussehen, wie kann ich ihm so helfen, dass er es versteht, dass ich ihn wirklich ermutige. Und wir haben die Möglichkeit des Gebets. Wenn wir vielleicht in manchen Situationen den Eindruck haben, ich komme da an diese Situation nicht ran, dann können wir doch den Menschen Gott hinlegen und sagen, Herr, er ist so traurig oder sie ist so verzweifelt und so ratlos. Mach du ihr doch Mut. Lass sie nicht los. Und wenn ich hingehen soll, dann lass mich's erkennen oder sonst schick ihr einen anderen vorbei. Aber gib ihr wieder Mut und Kraft für das, was kommt. Das ist die Frage an uns alle. Wofür wollen wir das alles, was Gott uns gegeben hat, von seinem Wort bis zum Auto und zum Verstand, wofür wollen wir das einsetzen? Wollen wir das nur für uns verbrauchen? Oder wollen wir es wirklich lernen, Mutmacher zu sein im Auftrag Gottes? Wenn das geschieht, dann wird das Folgen haben. Dann wird das Folgen haben, auch für die Ausstrahlungskraft unserer Gemeinde. Und es wird vor allem den ehren, der unser Kyrios ist, unser Herr, Jesus Christus. Amen.